Guten Morgen miteinander. Es ist wunderbar, so einen Gottesdienst dürfen Predigt zu halten, wo so viele schöne Zeugnisse und Lieder gesungen werden und auf eine fröhliche Art moderiert wird und alle gute Stimmung haben. Heute Morgen geht es darum, lege die Steine aus deiner Hand. Und ich weiß, was jetzt bei denen passiert. Ich weiß es genau, ich komme noch darauf zurück. Wir haben Steine manchmal in der Hand. Und in Johannes 8, wir kennen die Worte, wo Jesus sagt, wer von euch ohne Sünde ist, der soll den ersten Stein auf sie werfen. Und nachher, von seinen Worten getroffen, verließ einer nach dem anderen den Platz. Und ich weiß, was bei euch abgeht in euren Köpfen. Hat er doch schon mal darüber predigt? Ja. Und es ist nicht das Versehen, ich weiß es. Und es ist nicht, es ist etwa 2,5 Jahre her. Und es ist also nicht so, dass ich keine Predigtthemen mehr hätte. Oder dass mir der Fundus und der Schatz aus dem Wort Gottes ausgegangen wäre. Und es ist auch nicht so, dass ich zu faul wäre gewesen, eine neue Predigt zu machen. Abgesehen davon, dass ich noch sehr viele Predigten hätte, die ich darauf zurückgreifen könnte. Nein, ich habe mich ganz einfach gedrängt gesehen, noch einmal über das zu reden. Und das Drängen war riesig. Ich habe letzten Sonntag das auch in Oberburg darüber predigt. Und es ist mir einfach sehr wichtig, gerade als Vorbereitung in dieser Adventszeit, dass das noch einmal zu einem Thema wird. Dass wir uns überlegen, wo haben wir vielleicht Steine in unserer Hand, wo wir aus der Hand geben. Und gerade wenn wir heute Morgen miteinander das Abendmahl feiern, dass das einfach unsere Herzen bewegt. Und das war mein Gebet für heute. Ich hatte eine sehr unruhige Nacht, die letzte Nacht. Und ich bin tatsächlich auch sehr unruhig über diese Predigt. Darf man das überhaupt machen? Eine Predigt noch einmal halten, wenn man sie vor 2,5 Jahren erst gehalten hat. Und ich bin heute Morgen vor der 5 Uhr auf, noch einmal an dieser Predigt geschwingt hergehockt. Also geschwingt ist das Gelinde gesagt. Nein, ich habe überlegt, wenn Gott mir sagt, etwas anderes zu nehmen, dann werde ich über etwas anderes predigen. Aber er hat mir nichts anderes gegeben und er hat es sogar noch bestärkt. Und mir hat dann auch ermutigt, eine Stelle, wo mir in den Sinn gekommen ist, wo der Paulus im Philipper sagt, es macht mir nichts aus, mich zu wiederholen. Es macht mir nichts aus, mich zu wiederholen. Und er sagt dann, warum? Weil das gibt eine umso größere Sicherheit im Glaubensleben. Und das ist mein Wunsch, mein Gebet für heute Morgen, wenn wir darüber nachdenken, über diese Geschichte. Und wenn ich jetzt hier einfach ein paar Persönlichkeiten aufblende, die eine oder andere Persönlichkeit wird euch einfach gerade in den Sinn kommen. Und die eine Person, die hier drauf ist, die hat letztes Jahr schon das, was sie in den Medien gekommen ist, x Jahre zurück ist, wieder von sich zu reden gemacht, weil sie jetzt noch ein Buch darüber geschrieben hat. Frau Häcklin. Wir sehen hier drauf zum Beispiel den Karl Theodor zu Guttenberg, deutscher Verteidigungsminister. Unglaublich angesehene Persönlichkeit. Und dann kommt es aus, dass seine Dissertation in Rechtswissenschaft, die sogenannte Plagiatsaffäre, und er muss sein Amt in Schande eigentlich aufgeben, muss zurücktreten. Alle Welt weiss davon. In den Medien wird es breitreten und jeder sagt, wie kann das nur? Oder wir haben hier Margot Kessmann, Präsidentin der Evangelischen Kirche von Deutschland, alkoholisiert, bei Rot über Dampel gefahren, verwünscht worden und das Amt natürlich logischerweise los. Wie kann so eine, Würdenträger, wie kann so etwas? Und so weiter. Ihr kennt wahrscheinlich die anderen Persönlichkeiten hier, noch der Jörg Lederach zu nennen, das ist noch nicht so lange her, mit seinen Schulen, die so geschlagen worden sind, und die Evangelikalen, und dann sind die ganze Evangelikale, jetzt kann man wieder so mal so richtig auf sie eindröschen, oder? Und dann werden Steine geworfen, Und dann bleibt das in Erinnerung. Und über genau das redet die Bibel. Sie ist top aktuell, sie ist in unserer Zeit top aktuell und sie ist in unserer Gemeinde aktuell, sie ist in der evangelikalen Szene top, top aktuell. Wir haben eine Geschichte, die uns überliefert wird von Jesus Christus, als er auf dieser Erde gelebt hat, was hier passiert, in Johannes 8. Früh am Morgen war Jesus wieder im Tempel. Das ganze Volk versammelte sich um ihn und er setzte sich und begann zu lehren. Das muss man sich einfach vorstellen. Das Laubhüttenfest ist, es ist Feststimmung und Jesus ist im Tempel schon am Morgen früh, heisst es, und er lehrt und da ist eine riesige Menge um ihn zu hören. Sie wissen von ihm, sie haben die Hoffnung, er soll der Messias doch sein, vielleicht ist er es und die Wunder, die er da hat und wie der lehrt und sie wollen ihn hören, was hat er eigentlich zu sagen? Und natürlich tut das bei der religiösen Elite, kommt das nicht so gut an, dass er so Zulauf hat und sie ihm so zuhören und die Wunder und alles und dass er sich da als Sohn Gottes ausgibt. Und sie kommen und sie bringen ihm eine Frau, die auf frischer Tat, also morgen früh, da können wir uns gerade vorstellen, die sind also am Morgen irgendwo in ein Schlafzimmer reingestürmt, wo sie gewusst haben, da hier begehen zwei Grad Ehebruch. Das ist die Situation. Sie packen die Frau, ich frage mich schon nur das, sie packen die Frau und zerren sie vor Jesus, wo ist denn der Mann? Da ist doch noch einer, sonst noch beteiligt gewesen. Hat es ja zwei gebraucht, oder? Nein, sie haben die Frau gepackt und zerren sie vor Jesus und sie muss sich die Situation vorstellen. Stellt euch vor, hier geht plötzlich wieder Türen aufgerissen und irgendjemand oder ein paar kommen und zerren hier eine Person hierher, mitten her und nachher sagen sie, wir haben die Person jetzt gerade vorhin auf frischer Tat im Bett von einem anderen gefunden. Das ist die Situation. Wie peinlich ist das für die Frau? Wie aufsehenerregend ist das in dem Moment, sodass sie jeder sehen konnte? Das ist so richtig, das ist so eine richtige Zurschaustellung gewesen. Eine bösartige Zurschaustellung, kann ich hier nochmal sagen, von Unrecht. Es ist Unrecht gewesen. Natürlich ist es Unrecht gewesen. Und dann kommen sie und reden den, der hier lehrt, Jesus Christus, der Sohn Gottes, an und sagen, die Frau, die haben wir gerade verwünscht, auf frischer Tat. Also da gibt es keine Widerrede. Da hätten sie natürlich ja geschaut, dass es ja nicht irgendwelche Zweifel gibt. Also dass irgendjemand können, ja, aber hätten sie wirklich also, seid ihr denn sicher? Nein, auf frischer Tat, das ist unbestritten gewesen. Also die Sünde von dieser Frau war unbestritten gewesen. Da können wir davon ausgehen, dass er Hand und Füße hatte und mit Zeugen natürlich. Aber es geht eigentlich gar nicht um das. Hier steht es. Es ist gar nicht um das eigentlich gegangen, sondern es ist um etwas anderes gegangen. Sie sagen, was meinst eigentlich du dazu? Was sagst du dazu? Mit dieser Frage wollten sie Jesus eine Falle stellen, um die dann Anklage gegen ihn erheben zu können. Ganz einfach ist das zu erklären. Er hat eigentlich nur falsch antworten. Jesus hat keine Möglichkeit gehabt, hier richtig zu antworten, weil wenn er sagt, ja klar, das ist richtig, ihr müsst das Gesetz von Mose, das jüdische Gesetz, befolgen und die Frau steinigen, dann handelt er nämlich gegen die römische Rechtsordnung und dann kann ich ihn verklagen, wir können ihn endlich aus dem Verkehr ziehen. Super, oder? Endlich, wir bringen ihn weg. Auf diese Art und Weise. Und wenn er die Verurteilung, die Steinigung wird ablehnen, dann ist er gegen das jüdische, also das göttliche Gesetz. Und wir haben endlich einen Beweis, der kann nicht Sohn Gottes sein. Das ist Mist, was der erzählt. Weil er kann ja doch nicht sich selber verleugnen, was Gott sagt. Und sie wissen, so, jetzt haben wir ihn. Sie denken es, so, jetzt haben wir ihn. Und dann kommt die Überführung, die geheimnisvolle Schrift, wo wir alle zusammen wissen, was er geschrieben hat. alle zusammen, wir wissen es doch, oder? Wissen wir es? Ich sage es heute Morgen. Wir werden ein grosses Aha-Erlebnis haben. Jesus beugte sich vor und schrie mit dem Finger auf die Erde. Das ist die Situation. Die Frau wird hier hergeschleudert vor allen und dann steht sie da. So, jetzt haben wir ihn. Jetzt, was sagst du dazu? Der Frau ist das mega peinlich. Und sie hat so richtig gesagt, jetzt ist alles klar. Und dann will Jesus einfach an in die Erde schreiben. Und er schreibt und schreibt und sie warten und warten. Sag doch endlich etwas. Sag's doch endlich. Was meinst du dazu? Und er schreibt. Und dann kommt eine herausfordernde Ansage. Und die lautet ganz einfach, wer von euch ohne Sünde ist, der soll den ersten Stein auf sie werfen. Das ist die Ansage. Und dann heißt es, er beugt sich wieder und schreibt und schreibt. Das ist die Situation. Und er schreibt einfach. Und dann steht da hier, von seinen Worten getroffen, verließ einer nach dem anderen, den Platz. Und jetzt ist für mich die Frage, wenn ich das theologisch anschaue, was ist denn eigentlich gemeint, von seinen Worten getroffen? Von seinen Worten getroffen. Das wünscht ich mir so sehr, dass mir auch ich selber wieder ganz neu immer wieder getroffen werde von Gottes Wort tiefst innen. Aber ich glaube, in dem Moment ist das ein getroffen worden sein, das ist durch Mark und Bein gegangen. Das ist unglaublich unangenehm gewesen. Sie setzen einfach die Worte, wo die meisten eigentlich davon ausgehen, dass Jesus sagt, wer von euch ohne Sünde ist, dann soll der erste Stein werfen. Dann haben wir aber ein Problem. Dass wir bei uns unsere Sünde, unsere eigene Sündhaftigkeit, vielmals gar nicht erkennen. Das ist wie, wo der Prophet Nathan zum David gekommen ist und ihm das Geschichtchen erzählt hat und eigentlich wollte ihn überführen. Und der David nachher dort hier ein Urteil spricht über den ungerechten Mann. Und nachher der Nathan immer sagt, du bist nicht, du bist nicht. Und der David später dann schreibt in den Psalmen, Herr, prüfe mich und erforsche mich, ob ich es ernst oder wenig meine. Zeig mir es auf, zeig du mir mies auf. Und darum, das ist jetzt einfach, das steht hier nicht, aber so eine Aussage von seinen Worten getroffen, das stellt sich für mich die Frage, ist es einfach, wer ohne Sünde ist und können wir davon ausgehen, dass jeder nachher gewusst hat, ja stimmt, ich kann auch irgendeinen Mist bauen, ah ja, egal. Die frommen Pharisäer, nee, die sind nicht so drauf gewesen. Danke, Herr, dass ich nicht so bin wie der Zöllner davor, der dort betet. Danke, dass ich nicht so bin, so sind sie drauf gewesen. Ich glaube, dass die Worte, wo sie getroffen wurden, dass sie die Worte gesehen, die er hier in Sang geschrieben hat. Und dass sie Sachen gesehen, die hier geschrieben wurden, so vermute ich das. Und ich sage es ganz bewusst, ich vermute es. Ich kann das nicht sagen, es ist so. Dass er vielleicht eine bestimmte Adresse geschrieben hat. Und ein Datum geschrieben hat, vielleicht in Ephesus, in dieser sündigen Stadt Ephesus. Und einer von diesen Leuten hier hat gemerkt, an diesem Datum bin ich in dieser Stadt, in dieser Strasse gewesen. Und ich war bei einer Prostituierten gewesen. Und er hat gewusst, der hier schreibt, der weiss über mich Bescheid. Der weiss über mich Bescheid. Vielleicht hat er irgendetwas anderes aufgeschrieben. Dann und dann der Acher verkauft. Und nicht angegeben bei den Steuerbehörden. Die Steuern dazu waren hoch. Nicht angegeben. Und er gewusst, der weiss das. Der weiss das. Und vielleicht hat er einen Namen aufgeschrieben. Und der Name, oder vielleicht noch, die hat ein Kind bekommen. Und er weiss, ja, ich habe dort hier eine Frau geschwängert vor vielen Jahren. Und bin nicht dazu gestanden. Und einer nach dem anderen merkt, der weiss es. Der weiss es ganz genau. Und jetzt stellt sich für mich die Frage, von seinen Worten getroffen, das gilt auch uns, von seinen Worten getroffen, der Acher von der Verurteilung, vom Aburteilen, vom Sagen, was ist denn das eigentlich für einen? Den Acher zu verlassen, aufgrund von dem, dass wir getroffen sind von seinen Worten. Und im Psalm 90, Vers 8, darum nehme ich das auch hier als Vergleichstelle. Du siehst die geheimsten Fehler und all unsere, ich sehe da hier ein prophetisches Wort auf diese Situation drin, und alle unsere Vergehen deckst du auf. Natürlich ist das viel allgemeiner gemeint als nur hier in dieser Situation. Aber die Tatsache ist, das ist ganz allgemein gemeint. Und stell mir vor, heute Morgen, wir hatten angesagt, gestern im Chat, heute Morgen ist einer hier, der weiss von dir, was du in den letzten Stunden, Tagen und Wochen alles verbockt hast. Und er wird das hier aufzeigen. Jetzt frag dich einfach, wärst du heute Morgen gekommen? Wärst du heute Morgen hier gekommen? Ich wäre nicht gekommen. Und um diese Situation geht es. Stellt euch vor, wir wüssten jeder von uns, was für Gedanken wir haben. Und was für Schuld und was für Sachen wir von uns gedacht haben, über andere gedacht haben. Da gäbe es kaum mehr Freundschaften. Und kaum mehr intakte Familien. Und wir können schon dort herzeigen, wo es offensichtlich nicht mehr gut läuft. Und sagen, ja, das ist nicht in Ordnung. Und das ist nicht in Ordnung. Ja, es ist auch hier nicht in Ordnung gewesen, was die Frau gemacht hat. Das müssen wir gar nicht beschönigen. Das ist überhaupt nicht in Ordnung gewesen. Aber Jesus hat hier etwas aufgezeigt. Hat hier aufgezeigt, schaut, das, was bei euch läuft, das ist auch nicht in Ordnung. Und er vielleicht würde aufzeigen, hast du nicht gerade letzte Woche oder vielleicht gestern sogar über irgendjemanden gedacht, was für ein Idiot ist denn das? Und dann zu wissen, dass Jesus sagt, wer über sie Brüder denkt, das ist ein Idiot, das ist ein Totschläger. Das ist ein Totschläger. Sicht Gottes. Hast du schon mal der Ehepartner von einem anderen begehrt? Und wenn dann Jesus hier ist oder hier wäre und das würde schreiben und genau schreiben wäre, der Name und das Datum und wenn das irgend das vorkommt oder wie das vielleicht was du konsumiert hast im Internet oder wie du mit jemandem über einen anderen geredet hast, hinten durch, der weiss das gar nicht. Vordurch vielleicht sogar ganz freundlich lächelst und noch ein Kompliment machst. Und plötzlich wird das offen diskutiert werden, hier. Wow. Das wäre eine Bombe, he? Das wäre eine Bombe. Und diese Bombe ist hier geplatzt. Ich bin fast überzeugt, dass es hier nicht darum gegangen ist, um ein Bloßstellen von den einzelnen Pharisäern. Aber jeder, der das gelesen hat, hat gewusst, der hier schreibt, vielleicht hat er zwischendurch aufgeschaut, der hier schreibt, der weiss Bescheid. Der weiss über mich Bescheid. Und genau das ist die Situation. Das ist die Situation. Und Gott hat es zum Glück uns geschenkt, dass wir einander nicht in die Gedanken hineinschauen und nicht in die geheimsten Winkel hineinschauen. Das ist ein Schutz für uns Menschen. Das ist ein Schutz. Und darum halte ich gar nichts von ganz allgemeiner, öffentlicher Dings, wo man sich da muss bloßstellen muss, von den gruppendynamischen Prozessen, vor allem muss, weiss ich was, sagen. Dann hätte Gott das nämlich nicht machen müssen, dass wir nicht alles sagen müssen. Die Frage für mich stellt sich ganz an einem anderen Ort in dieser Thematik, die mich immer wieder beschäftigt. Übrigens, bei mir selber auch. Was ist denn eigentlich los, dass wir so Steinewerfer sind, so zielsicher im Stein? Warum passiert das? Ich glaube, es hat verschiedene Gründe. Das eine hat mit unserem Selbstwertgefühl zu tun. Dass unser Selbstwert wächst, oder vermeintlich wächst natürlich, logischerweise, wenn wir den anderen klein machen. Wenn wir ihn schlecht reden. Wenn wir dem seine Schuld und seine Fehler auf die zeigen und auf die schauen. Weil wir dann merken, so sind wir ja zum Glück nicht. Unsere Kinder sind zum Glück sehr artig und fromm. Aber vom Bruder oder Schwester sowieso. Boah, hey, musst mal in die Familie hineinschauen. Und der macht sogar noch Sonntagsschule. Ha? Und merken wir, wie das plötzlich abgehen kann? Das ist willkürlich, solche Aussagen. Die sind dann in dem. Und dann kommt das Fehlende an Einsicht. Wir haben nur eine beschränkte Möglichkeit von Verständnisnahme und Einsicht. Und zwar in die Hintergründe der Beteiligten, jetzt hier in dem Fall von dieser Frau, die hier hergezerrt wird. Weiss, ist das hier beschrieben? Nein, es ist nicht beschrieben, logischerweise. Vielleicht hat die physische und psychische Gewalt erlebt von ihrem Mann. Vielleicht ist die gestartet in die Ehe. Vielleicht auch nicht. Mit grossen Hoffnungen von Romantik und einer schönen Beziehung und gemeinsamen Gespräch. Und jetzt irgendwann ist der Moment gekommen, da ist sie so auf dem Friedhof von der Gestrandeten. Und da wird alles aufgeholt. Jedes Herzeleid, jede Verletzung, die sie wieder erlebt hat vom Mann. Und so weiter. Nein, habt ihr das gewusst? Der Hintergrund? Nein, habt ihr nicht gewusst. Ich stelle fest, in der Seelsorge stelle ich das vielmals fest, dass sie zum Teil, wenn man Hintergründe sieht, was dahinter steht, hinter dem, was passiert, was man nicht schönreden muss, was nicht gut zu heissen ist, aber wenn man Hintergründe kennt, bekommt man ein Stück weit mehr Verständnis. Und die kennen wir eben vielmals nicht. Und was dann ganz sicher fehlt, ist das Fehlen an Einsicht und Verständnis hier bei den Pharisäern, ganz offensichtlich. Aber manchmal sind wir ja auch in der Rolle der Pharisäer, sind wir ganz ehrlich. Bin ich auch zum Minimum. Von der eigenen Sündhaftigkeit, von der eigenen das Benötigte von der Gnade im eigenen Leben, das Wissen, ich ging ewig verloren, wenn nicht die Gnade, die Vergebung, die bedingungslose Annahme von Jesus wäre in meinem Leben. Und dann natürlich katastrophal schlimm ist es, das Kategorisieren von Sünde. Zwischen den offensichtlich schlimmen Verfehlungen, die man sieht, und harten Verurteilung. Und da kommen natürlich in erster Linie die Sachen im sexuellen Bereich, wo dann irgendwann ist ein Licht kommen. Vor ein paar Jahren hat es ja einen riesen Skandal gehabt. Da ist da irgendein Seitensprungportal ist gehackt worden. Die Adressen sind gehackt worden. Das sind irgendwelche Hacker, die ganze Adresse hatten. Und dann ist es losgegangen. Wow! Das sind Millionen gesehen. Und es sind häufig Geistliche auch drunter gesehen. Kriminelle Sachen. Das fällt auf. Ein Krimineller, wenn es von ihm heisst, hey, der ist beim Klauen im Laden verwünscht worden. Hey, hast du gehört? Der klaut. Und dann geht das um. Das ist offensichtlich. Familiäre Zerbrüche, das ist offensichtlich. In einer Selbsthilfegruppe hat einer gesagt, schaut, seitdem, dass es rausgekommen ist, dass ich einen Seitensprung gemacht habe und meine Ehe kaputt gegangen ist. Ich habe, das war in der frommen Szene, ich habe den Stempel auf meiner Stirn. Das ist einer, der ist fremd, das ist ein Fremdgeher. Das ist ein Fremdgeher. Und dem ist die Ehe von angegangen. Das ist ein Fremdgeher. Das ist offensichtlich, und ich könnte jetzt hier aufzählen, was alles offensichtlich ist. Es gibt so viele offensichtliche Sachen. Wenn einer sich betrinkt, der fällt das auf, wenn er blöd tut, oder? Wenn einer flucht und wettert und der brett, das fällt auf. Das fällt auf. Natürlich fällt es auf. Darum geben wir uns ja Mühe. Schön zu reden. Und dann gibt es die verborgenen Sachen. Das Verharmlosen von Verfehlungen. Das ist verborgen, man sieht es ja nicht. Das ist ja nicht so schlimm, oder? Stolz, Neid, Unversöhnlichkeit. Das ist offensichtlich oder offenbar, meint man dann, weniger schlimm, weil man sieht es ja nicht. Hartherzigkeit, Lieblosigkeit. Und jetzt ist es interessant, wenn wir das anschauen. Wir Menschen, wir Christen, wir sind empört über die Sündhaftigkeit von unseren Mitmenschen. Das Offensichtliche. Und wenn wir jetzt in die Bibel hineinschauen, und das geht, um das geht es auch hier, das geht es die Frau am Jakobsbrunnen, bei dem geht es, wenn es heisst, von Jesus ist ein Freund der Sünder und geht schlemmern mit denen zusammen und ist ein Säufer, das heißt Jesus nachher gesagt, kann man so nachlesen. Weil er mit denen zusammengehockt ist, die ausgestoßen waren, auf die hat man runtergeschaut. Und die samaritanische Frau und so weiter, das ist Grund, das zieht sich einfach gerade durch. Jesus ist bestürzt darüber und hat das am heftigsten angeprangert. Nicht die offensichtliche Sünde hat er am heftigsten angeprangert. Die hat er nicht gut geheissen, dort hat er auch reingeredet. Aber er ist bestürzt und hat am heftigsten geredet. Am heftigsten, wo man wirklich sagen kann, hey, dir, was seid ihr eigentlich aussen schön gemacht und geschmückt. Aber innerlich ist ein verrotten wie der Gräber. Das sind Bilder, die Jesus braucht. Für die Heuchelei, was nach aussen gut aussieht, aber wo er Sinn aufzeigt. Über die Uneinsichtigkeit, von der Lieblosigkeit, von der Gnadenlosigkeit, auch von diesen Sachen, die schlimmer sind, als vielleicht ein sexueller Seitensprung. Aber wir wollen nicht von schlimmer und weniger schlimmer reden, sondern wo die Bibel sagt, hey, es gibt eine Wurzel allen Übels. Und dann müssen wir mal heranschauen, was ist denn die Wurzel allen Übels? Und dann kommen ganz andere Sachen. Wieder das mehr so die offensichtliche Sachen sagen. Das ist der Punkt. Um das geht es. Und dann ist Jesus hier im Schreiben und vielleicht auch von uns. Und wir denken, ist es gar nicht so schlimm. Aber wenn wir denken, es ist nicht so schlimm, dann müssen wir wissen, in Gottes Augen ist es noch viel schlimmer. Noch viel schlimmer als andere. Jesus richtet sich auf und sagt zu der Frau, wo sind sie denn alle? Hat die keinen verurteilt? Hat keinen. Jesus hat ihnen das Recht gegeben, man muss es sehen. Jesus hat ihnen das Recht gegeben, hey, machen sie fertig. Machen sie fertig. Machen sie fertig. Steinigt sie. Tötet sie. Und keiner hat es gemacht. Niemand, Herr. Und dann sagt Jesus, dann tue ich dich auch nicht verurteilen, geh und sündige hinfort nicht mehr. Jesus stellt sich vor die Verurteilte und setzt damit, und das ist jetzt eine Regel, die Jesus damit setzt, und ich bin überzeugt, die Regel gilt definitiv. Und die lautet, die hat er hier klar gemacht, nur wer ohne, und da meint er verborgene Schuld, ist, darf Steine werfen. Das ist eine Regel, die er hier stellt. Die gilt auch uns. Aber es geht weiter. Jesus schenkt bedingungslose Zuwendung und Annahme für die Frau. Aber es wäre auch für die Pharisäer. Wäre es auch gewesen. Nur haben sie es durchchattern. Jesus vergibt vorbehaltlos, vorbehaltlos. Jesus will das neue Leben ordnen. Das ist jetzt der Punkt, wo hier nicht verschwiegen wird. Jesus sagt nicht, mach nur weiter so. Spielt alles keine Rolle. Gnade Gottes ist überall, das ist doch egal. Nein, wenn er uns annimmt, wie wir sind, und auch weiss, dass wir nicht auch in dem Moment, wo er uns annimmt und wo wir das verstanden haben, das heisst ja nicht, dass wir ab dann nur sündlos leben können. Nein, er weiss schon, was wir morgen wieder verbocken und wo wir morgen schon wieder solche Gedanken haben, wo wir morgen schon wieder geizig sind und wo wir morgen schon wieder stolz sind und wo wir morgen schon wieder... Das weiss er. Und er sagt nicht, hey, ich habe genug von dir. Das wird er nie sagen. Er gilt immer. Immer. Und für jede Schuld. Aber er will auch nicht, dass wir bleiben, wie wir sind. Er möchte uns verändern durch seine Gnade. Und dann steht hier im Römerbrief etwas, und das können wir jetzt auf die Regeln von Jesus beziehen, auf unser Miteinander. Nehmt euch alle. Und jetzt steht hier wirklich, steht doch hier alle. Alle. Und das Wort alle, das dürfen wir nicht überlesen. Alle. Gegenseitig an, wie euch auch Christus. Und dann kommt hier auch, eigentlich wie es unter allen schon gemeint ist, ohne Vorbehalte. Also es gibt hier nicht Ausnahmen. Aber hey, die, also das ist dann wirklich, das geht einfach zu weit. Das geht einfach zu weit. Und sonst bist du halt einer von den Liberalen. Nein, ohne Vorbehalte angenommen zu sein. Und dann steht hier noch, was passiert, wenn wir das machen. Dann wird Gott geehrt. Dann wird er geehrt. Dann, seien wir doch ganz ehrlich, wenn wir Jesus' Leben von Jesus anschauen, dann sehen wir das Leben oder die Herrlichkeit Gottes leuchtet auf in seiner Gnade, die wir auch in diesen Liedern gehört haben und gesungen haben. In dieser Gnade Gottes leuchtet die Herrlichkeit, die Schönheit von Jesus Christus auf. Und diese Schönheit soll aufleuchten durch seine Gemeinde, durch seine Liebe, durch seinen Körper. In Sommiswald, im Emmental. Nehmen wir uns gegenseitig an, oder? Haben wir die Steine in der Hand? Es gibt verschiedene Steine. Ganz verschiedene. Jeder Stein ist einzigartig. Und jeder Stein, den wir in der Hand haben, ist einzigartig. Und wir können uns Gedanken machen, was für Steine werfen wir eigentlich und auf welche Art werfen wir sie. Vielleicht sind es die verurteilenden Gedanken, wir würden es gar nicht aussprechen, aber im Kopf. Boah, der und die und wie sich die verhalten, also hey, das geht überhaupt nicht. Der sagt man oder dem sagt man mal. Boah. Und das sind die Gedanken in unserem Kopf und wir werfen solche Steine. Vielleicht ist es üble Nachrede und Gerüchte bei anderen, oder so. Hey, sag das Ganze im Vertrauen, hey. Dann nicht weiter sagen. Oder, und dann kommt es. Vernichtende Blicke und Gesten, da kann man ja lang fertig machen mit den Gesten. Oder auch die kalte Verachtung, die Interessenlosigkeit oder Forderungen, die man stellt. Zuerst muss er sich so verhalten. Oder irgendjemandem, wenn das so blöd, tu doch nicht so blöd. Nimm die jetzt einfach zusammen. Das sind so Steine. Gegen wen sind deine Steine gerichtet? Das können ganz unterschiedliche Menschen sein. Ja, es können nicht nur Menschen sein. Ich bin überzeugt, auch hier innen, und ich habe die manchmal auch, und ich sehe das übrigens auch in der Bibel, manchmal können es auch Steine sein gegen Gott, die wir in unserer Hand haben. Wenn wir uns fragen, Gott, wieso mutest du mir so viel Schmerz zu? Ich verstehe dich nicht. Wieso hörst du meine Gebete nicht? Und wir lesen solche Psalmen. Gott, hörst du mich? Schlafst du eigentlich? Was ist eigentlich los? Und dann haben wir die Steine gegen Gott. Vielleicht ein Verlust, den wir erlebt haben in unserem Leben. Vielleicht Schmerzen, die wir erlebt haben oder wie wir gehört haben. Das sind Steine, die wir plötzlich in unserem Hang haben. Ja, das gibt's. Vielleicht sind es aber auch gegen die Eltern, die Erziehungsfehler, die sie gemacht haben. Und wir haben diese Steine haben gegen Ehepartner, gegen Geschwister, die uns beim Erbe betrogen haben, gegen die primitiven Kollegen, die noch Pornos anschauen und sogar noch in Geschäften davon verzapfen. Was sind denn das für gottlose Kerle? Und dann haben wir die Steine, merken wir. Gegen Gemeinde, die uns falsch und lang unter Druck gebracht hat und gesetzt hat, mach das, mach jenes. Gegen die lauen und faulen Christen. Gegen Gemeindeleitung, gegen Pastor. Ja, vielleicht hat der ein oder andere Stein, vielleicht nach der heutigen Predigt, gegen mich. Dass er jetzt das Predigt das zweite Mal haltet. Zum Glück hat er es ja nicht dabei. Aber könnt ihr es mir nachher sagen? gegen die Sozialfälle, die uns auf der Tasche liegen und wo wir noch Steuern müssen dafür zahlen müssen. Ich kann hier x Sachen aufzählen. X Sachen. Ich mache mir Mut, Gedanken zu machen darüber. Was für Steine hast du in deiner Hand? Drei Feststellungen zum Schluss. Selbstgerechte Steinewerfer, das ist eigentlich hier ganz klar. Die, die bei dem bleiben, die die Steine in der Hand haben und Weib halten, wo sie Steinewerfer sind, sie sind unbarmherzig, lieb und gnadenlos, die haben in der Gemeinschaft von Gott keinen Platz. Nur der, der Gnade Gottes sich selber erkennt, lernt auch langfristig gnädig denken und handeln. Natürlich ist das ein Prozess, da ist es nicht einfach so und dann ist das anders. Und dann, ganz wichtig, solange du deine Steine, oder vielleicht ist es nur einer, bestenfalls, aber vielleicht hast du verschiedene in deinem Hang, und gegen verschiedene Menschen und vielleicht gegen Gott. Wenn du nicht bereit bist, die Steine aus deiner Hand zu geben, dann ist deine Hang nicht frei. Weil du hast den Stein in deinem Hang. Habe ich da ja nicht einen hergelegt? Ah ja, klar, habe ich einen hergelegt. Oder? Solange ich den, in der Hang habe, ist die Hang besetzt. Die Hang ist besetzt mit einem Stein. Und ich bin nicht bereit, Gott will sagen geben. Wir sagen, Herr, füll mich neu und segne mich und ja, gib mir. Und, aber der Stein will ich nicht aus der Hand geben. Wir sind nicht in der Lage, Liebe zu empfangen. Und auch nicht das Segen und das, was wir einfach bestimmt sind, Segen und Liebe weiterzugeben. Alles, was wir weitergeben können, ist der Stein. Schiessen ihn nicht, keine Angst. Und darum ist das Angebot, auch heute, wenn wir das Abendmahl feiern, leg deine Steine aus der Hand. Und darum ist es, macht es mir eigentlich jetzt auch nichts aus, habe ich es ein zweites Mal gehalten, diese Predigt. Vielleicht ist wieder neue Steine in deiner Hand. Dann leg sie heute Morgen, bevor du das Abendmahl nimmst, aus der Hand. Weil dann kannst du das Abendmahl nehmen, ihm sagen. Nämlich in dem lebt von seiner bedingungslosen Annahme und die gilt er. Die gilt dir, die gilt aber auch für die Nächsten, die Steine gegen in deinen Hang hast. Aber wir müssen bereit sein, die Steine aus der Hang zu geben und loszulassen. Und dann füllt er uns neu mit seiner Liebe, mit seiner Gnade, mit seiner Veränderung, mit seiner Kraft, mit all dem Guten, was er uns verheißen hat. Aber manchmal ist so viel Bitterkeit in uns drin. Und genau von dieser Wurzel allen Übels, das ist die Bitterkeit, die uns innerlich vergiftet. Das ist das Schlimmste, das ist das Allerschlimmste. Ja, wir hören jetzt ein Musikstück und in dieser Zeit möchte ich euch, ich werde den Vers nicht lesen, was heisst, wenn wir uns vor dem Abendmahl, jeder soll sich selber prüfen. Jeder soll sich selber prüfen. Jeder ist eingeladen, die Annahme, die bedingungslose Annahme von Jesus Christus anzunehmen. Was im Kolosserbrief steht, der Schuldschein, der auf unseren Namen ausgestellt war und dessen Inhalt uns anklagte, weil wir die Forderung des Gesetzes nicht erfüllt haben, hat er für uns nicht mehr gültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt, damit wir für immer, beseitigt. Das ist das, was Jesus da hat. Das ist Gnade, das ist Liebe. Während dem Musikstück haben wir jetzt hören, die Zeit, wo wir uns selber prüfen und uns fragen, kann ich die Steine, möchte ich die Steine loswerden, innerlich in einem kurzen Gebet vor dem Herrn, also in der Stille, während dem Lied, wo wir nachher dann miteinander so mal feiern können.